willkommen bei der neuen Ausgabe der Zehnerkarte. Hier der Podcast aus dem schönen, morgendlich bzw. mittlerweile mittaglich frischen King Georg am vielbeschäftigten Eberplatz in Köln. An meiner Seite bzw. mir gegenüber sitzend ist ein ganz besonderer Gast, Stefan Glied, aka Earl Orlok.
Hallo.
Hallo, lieber Earl. Auch heute heißt Zehnerkarte wie immer, 5 Platten kommen von meinem Gast, dem Earl, 5 Platten kommen von mir, Lars Fleischmann. Und dazwischen, davor und danach gibt es Einordnungen von A wie Arabismus bis Z wie Zombie-Mucke. Kurz zur Vorstellung, Stefan Glied, irgendwann zwischen Kuba-Krise und NATO-Doppelbeschluss geboren, seitdem erst Fanzinler, dann kamen Intro- und Specs-Redaktion. Und da kommen wir später nochmal drauf, vielleicht ganz kurz, müssen wir mal schauen. Sonst ist er heute vor allen Dingen selbsternannter Textarbeiter, Plattensammler, Übersetzer, unter anderem von John Niven Büchern. Und seit einigen Jahren treibt er vor allen Dingen on und offline sein Unwesen als Earl Orlok. Als dieser hast du auch gleich diese erste Nummer ausgewählt, die wir hören werden. Und ich sag einfach mal, Clip ab.
Here have magic in their hearts. Look into their hearts and you'll see the light of love shining.
So, lieber Earl, was haben wir da genau gehört?
Da haben wir gehört Voice of Om von Beyond Harbor. So eine Platte, die mich...
Beyond Sound meinst du?
Beyond Sound, Platte heißt Diamond Harbor, genau, das war es, das Album. Ja, so eine Platte, die mich damals, als ich sie zum ersten Mal gehört habe, ich glaube tatsächlich auf einem YouTube-Kanal von irgendeinem Digger, anderen, hat die mich wirklich mitten ins Herz getroffen. Genau der Sound, nach dem ich damals gesucht hat und... ist dann über Jahre so eine Holy Grail Platte für mich gewesen, weil die auch schwer zu kriegen war und wenn sehr teuer. Und irgendwann habe ich dann das Tape geschossen und später dann das Album tatsächlich und das ist so eine ewige Lieblingsplatte tatsächlich.
Du hast gerade schon den Begriff Digger benutzt. Ich glaube, da können wir nochmal ganz kurz sagen, was ein Digger ist.
Ja, jemand, der Platten nicht nur sammelt, sondern aktiv sucht. Nicht nur online, sondern am besten und am liebsten vor Ort auf Flohmärkten, Garagenkäufen, im Urlaub in anderen Ländern und so weiter.
Jemand, der in Plattenkisten gräbt.
Genau.
Genau, das ist ein super Beispiel, das du hier auch rausgesucht hast mit dieser Platte, weil da passt alles, was man Digger-Ware nennen könnte. Ja. Ist ein On-Off-Label, also es gibt, glaube ich, nur diese eine Platte von diesem... Label the word Renewal Spiritual Trust.
Genau, der gleichzeitig der Name der Sekte ist, die dieses Label betrieben hat oder der, glaube ich, immer noch die Rechte an dem Album gehören. Weshalb, was es für Digger auch so wertvoll macht, diese Platte wahrscheinlich nie wieder veröffentlicht werden wird, weil es wohl zwischen den beiden Songwritern und Musikern und dieser buddhistischen Sekte zu einem Ausfall gekommen ist. Und die rücken die Rechte nicht raus.
Muss man hier buddhistisch in Anführungszeichen setzen?
Das weiß ich gar nicht genug drüber tatsächlich, um das sagen zu können. Ich würde es fast mal vermuten.
Was hier natürlich eben auch passt, ist, der Preis ist schon in Gefilden, wo man es eben nicht so gut kaufen kann. Wir reden hier über 150 Euro.
Also in der Regel geht es so um die 300, ja. Glaube ich, ja.
Was mir aufgefallen ist, als erste Nummer vor allen Dingen und weil es eben diesen buddhistischen Kontext gibt oder diesen Sektenkontext, sagen wir es mal lieber so, wenn ich sowas höre, muss ich natürlich daran denken, nicht nur, dass du bei deiner Selbstangabe, glaube ich, stehen hast, dass du gerne Musik mit einem Hauch von Patchouli halt hast, sondern dass wir in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder dieses Thema aufgekommen ist, Spiritualität, Esoterik und Popmusik.
Ja.
So, gerade in den Nullerjahren war die große Reissue-Reihe von Andreas Vollenweider-Platten zum Beispiel. Wie stehst du da in diesem Spannungsfeld?
Das ist tatsächlich ein Sound genau an dieser Membran, den ich unglaublich faszinierend finde. Ich sammle auch nicht wirklich leidenschaftlich, aber über Jahre hinweg New Age-Kassetten zum Beispiel. Da gibt es unglaublich viel Schrott. Da gibt es aber auch wirklich tolle Sachen, die scharf oder hart an der Grenze zum Spiritual Jazz sind zum Beispiel oder zu wirklich ambitioniertem Ambient. Das ist das ist ein tolles Feld, um zu suchen, ne? weil man immer noch großartige Überraschungen findet und wenn man so analoge Synth-Sounds mag, gibt es da viel zu entdecken.
Hm. Reizt dich da auch das, ich sag mal, Weirde, das Seltsame, das...
Definitiv, ja. Ich glaube, das war für mich fast, seit ich denken kann, seit ich mich angefangen habe, für Musik zu interessieren, war das mit das Hauptinteresse. Ich habe damals diese Bücher zu... wie hießen die nochmal? Incredible Strange Music. Mhm. Die waren so zerflattert bei mir, weil ich die von vorne nach hinten durchgelesen habe und nach jeder Platte gesucht habe. Und danach kam über sowas wie die Cramps, ne, gibt's endlose Listen von Lux Interior, die er veröffentlicht hat, ne, was ihn beeinflusst hat. Und später über Throbbing Gristle und SBK und also Wound und solche Sachen bin ich immer mehr zu diesen, immer mehr tiefer in diese Abgründe vorgestoßen. Und das ist, glaube ich, das, was die Basis für mein Interesse ist.
Mhm. Ja, es ist ja auch total spannend, dass so eine Art Musik immer zwischen zwei großen Welten steht. Ne? Mhm. Also das sind sehr häufig MusikerInnen gewesen, die mit Krautrock Kontakt hatten, die oder aus dem teilweise auch aus dem Mucker-Kontext kamen, die also alles beherrschen, was sie da machen eigentlich.
Ja, also ein gutes Beispiel ist in dem Fall Beyond Sound, weil Louis, wie heißt er nochmal, der Bassist und Gitarrist Louis Hennemann, der hat zum Beispiel bei Colosseum und Renaissance gespielt, irgendwie das so Prog-Rock, auch für versierte Hörer durchaus anspruchsvollen Sorte ist. Und der Song wiederum ist vielleicht dadurch mal ein bisschen bekannter geworden, dass Gong, beziehungsweise der Frontmann von Gong, Ellen ihn gecovert hat irgendwie mehr. Ne? Das, was ja, finde ich, bei dieser Musik auch häufig ist, dass das über andere Musiker überhaupt erst nach oben gespült wird.
Genau, das wollte ich sagen, ist die zweite Seite oder die auf der anderen Seite dann angesiedelt. Das, wie du ja gerade schon gesagt hast, über andere Musiker kommt man dahin, über Kontexte oder sowas und dann landet man da. Das ist auch sehr inspirierend, obwohl man das halt nicht eins zu eins jemals machen wollen würde. Ja. Aber wenn man hier den Drone eigentlich hört oder sowas, sowas findet man in vielen Musiken, die danach entstanden sind, findet man das wieder.
Genau. Ja.
So. Und ich glaube nicht, dass das eins zu eins irgendwie inspiriert davon ist, aber durchaus, wie nah so Sachen sein können, findet man bei dem nächsten Stück eigentlich. Das habe ich mitgebracht, das wäre I'm 49 von Prefab Sprout. Wobei man darüber diskutieren kann, ob es Prefab Sprout ist, aber dazu kommen wir nach diesem kurzen Reinhörer. Ich muss ja jedes Mal ein bisschen mit den Tränen ringen, weil ich das so wunderbar finde. Genau, das war Prefab Sprout bzw. Paddy McAloon.
Das mit dem Tränenringen ist ja was einem bei vielen Songs von Paddy McAloon so geht.
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auf dieser Platte, weil die LP dazu heißt I Trawl the Megahertz. Und der Name ergibt sich daraus, dass Paddy McAloon... Nee, ich komme dazu gleich. Wir müssen kurz aufklären. Genau, Paddy McAloon. Und das ist für mich so ein bisschen der Aufhänger gewesen, warum ich das danach mache, obwohl ich auch glaube, dass es klangliche Ähnlichkeiten gibt. Da geht es auch um Spiritualität in gewisser Weise. der große Durchbruch von Prefab Sprout war 85 Steve McQueen.
Steve McQueen und From Langley Park to Memphis waren, glaube ich, ne, die beiden
ja.
Alben, die so, ja.
Und das ist ungefähr die Zeit, als du angefangen hast, auch musikjournalistische Texte zu schreiben oder generell ins Musikbusiness einzusteigen. Als
ich angefangen habe, Fernsehen zu machen, tatsächlich schon, ja. Ja, das war tatsächlich so diese Art von Indie, bei Paddy McAloon ja auch teilweise noch schon so ein Blue Eyed Soul beeinflusster Indie, stark mitgetragen durch die Specs, war was, was mich damals aus so einer aus meiner Welt, in der ich bis dahin eigentlich abwechselnd New Wave of British Heavy Metal und Liedermacher gehört habe, in ein neues Universum getragen hat. Irgendwie. Also auch 10,000 Maniacs, Paddy McAloon, die Smiths natürlich, aber auch Bands wie eben schon erwähnt, Gun Club oder Cramps auf einer anderen Ebene.
Und du hast dann Fernsehen angefangen? Wie hieß das nochmal?
Das hatte den relativ dämlichen Namen Dark Debut, glaube ich. und war eigentlich, das waren Comics zu Bands, mit denen ich aber vorher Interviews gemacht habe und erschien in so einer 20er-Auflage handkoloriert. Die Ralf Plaschke, der damals diesen Fernsehen-Zentralvertrieb noch hatte, dann vertrieben hat. Ich glaube, es gab zwei Ausgaben nur von dem Ding, weil das so aufwendig war.
Aber es hat dir trotzdem Türen geöffnet.
Es hat mir Türen geöffnet, also sowohl was musikalische Welten betrifft, als auch mich mit Menschen in Kontakt gebracht. Ich habe über dieses Fernsehen dann angefangen, Plattencover zu illustrieren als Zeichner und bin so in diese Musikwelt, auch in die Musikbranche reingeraten. Ja.
Und 94 wurdest du dann Chefredakteur der Intro?
Ja. Ja, ich war erst Redakteur und dann, glaube ich, im selben Jahr noch oder im Jahr darauf Chefredakteur, ja. Ich habe damals für ein Praktikum bei einer Promo-Firma gemacht, die Promo für eigentlich ausschließlich für Sub Pop gemacht hat. Und dann ist Sub Pop zu Warner gegangen damals. Bis dahin haben das ja quasi Glitter rausgemacht und auf einmal war diese Firma damit konfrontiert, Kram bewerben zu müssen, den. Vorher hat man nur Sachen gemacht, die man ganz toll fand und auf einmal musste man Sachen machen, die man so mittel bis nicht so toll fand. Und in der Zeit bin ich in Kontakt mit dem Intro gekommen und mit dem Herausgeber und da ergab sich das, dass ich wechseln konnte und ich war da sehr dankbar für.
Und das hast du 6 Jahre gemacht, ne?
Genau. Bis das Intro nach Köln gezogen ist dann und dann bin ich relativ schnell.
Das vergessen ja einige, dass die Intro oder das Intro gar nicht in Köln gestartet ist.
Sondern im ländlichen Osnabrück. Ja. Ich bin damals von Köln nach Osnabrück gezogen, um da hinzukommen. War dementsprechend sehr, sehr dankbar, wieder hier zu sein und habe diese Dankbarkeit dann damit vergolten, dass ich relativ schnell zu Specs gewechselt bin.
womit du einer der ganz wenigen Redakteure bist, die für beide großen Zeitungen gearbeitet.
Ja, den anderen Weg hat Wolfgang Frömmberg dann genommen.
Genau, das andersrum gemacht. Intro. heutzutage bist du da nur noch bedingt mit Musikjournalismus in Kontakt, zumindest was Magazinjournalismus angeht.
Ja, eigentlich so gut wie gar nicht mehr.
Genau. Ich hatte eben schon mal angedeutet, du bist selbsternannter Textarbeiter. Ohne abschweifen zu wollen, das bedeutet, du machst Übersetzungen.
Genau, ich mache Übersetzungen, ich schreibe auch dann und wann noch, aber meistens sind das zum Beispiel Pressebios für Freunde dann oder sowas. Gerade habe ich Rocco Schamoni gemacht zum Beispiel. Und ganz selten nochmal Textchen für einen Freitag habe ich ab und an mal was gemacht zum Beispiel. Oder wenn es sich ergibt und eine große Liebe dahinter steckt. Dann schreibe ich auch gerne nochmal eine Plattenkritik zum Beispiel.
Stattdessen, und deswegen habe ich das Lied natürlich auch ausgewählt, bist du mittlerweile in gewisser Weise Radiomacher. Und nochmal, um zu I'm 49 zurückzukommen, die Geschichte dahinter ist nämlich folgende, muss man da erzählen, Paddy McAloon ist nicht nur eben wie angekündigt spirituell, das heißt bis zu seinem Durchbruch mit Prefab Sprout wollte er eigentlich immer Pfarrer werden. Sondern er verlor oder es drohte rund um das Jahr 2000, löste sich seine Netzhaut ab und er konnte nicht mehr sehen und es entwickelte sich dazu noch ein Tinnitus und so ans, ich will nicht sagen ans Bett gefesselt, aber um sich davon abzulenken vom Tinnitus und von der Tatsache, dass er immer schlechter sieht, kümmerte er sich vor allen Dingen ums Radio. Er wurde zu einem Radiohörer und vor allen Dingen da zu einem Hörer der Call-In-Sendungen, die auch in den 2000ern und bis heute natürlich mit sowas wie Domian auch in Deutschland sehr beliebt sind. Und ist da so rein versunken, dass diese Platte eben entstanden ist. Deswegen Prefab Sprout ist offiziell Prefab Sprout, aber es ist eigentlich eine Paddy McAloon-Platte. Und
interessant, ne, dass aus dieser seltsamen, sehr speziellen Gemengelage sowas entstanden ist, was durchaus Soundtrack-Charakter hat, teilweise zum Beispiel. Ne?
Genau, I Draw the Megahertz, das Titelstück, ist eben auch sehr, sehr Soundtrack-mäßig, wie du schon sagst. Das sind 17 Minuten, glaube ich, oder 21 Minuten und ist die ganze Zeit auf dieser komischen Schiene zwischen so einem Fake Jazz, wer sich da reinarbeitet und eben diesen ganzen Call-In-Sendungs Samplen, die er da benutzt, die dann eben so wunderbare Sätze sagen wie I'm 49 and divorced. Ganz so melancholisch geht's jetzt nicht weiter, nämlich mit deinem nächsten Stück von Frampton und BB.
Frampton und BB oder Frampton und Beep? Ich weiß es auch nicht.
Man weiß es nicht. Die Platte heißt Waiting, aber warten müsst ihr jetzt nicht, sie kommt. So, Frampton und BB Waiting. Unter dem YouTube-Video gibt es einen Beitrag und der sagt, God, I desperately need that record. Und der ist von dir. Hast du die Platte mittlerweile?
Ja. Was auch eine ziemliche Odyssee war, oder eigentlich gar nicht, sondern ich habe einfach lange drauf gewartet und auf einmal hat mich ein Digger, Freund, Kollege aus Frankreich kontaktiert, der wusste, dass ich die Platte suche und sagte, hier, ich hab da einen Finger drauf, willst du eine haben? Und Rémi Feldmont, der auch einen eigenen YouTube-Kanal hat, dem bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Da ist auch noch ein zweiter Song darauf, der sehr, sehr toll ist, aber wie häufig bei solchen Platten schöpft sich das dann auch in diesen zwei Nummern. Der Rest ist relativ öder AOR, wo sich tatsächlich dieser komische Verhalte Kaugummi-Sound schon auch durchzieht, aber songwriterisch sind nur diese beiden Nummern wirklich aufregend. Und die sind allerdings schon sehr speziell, finde ich.
Mhm. Du sagtest schon, Digger Kollege, muss man sich das wie ein weltweites Netzwerk an Plattendiggern vorstellen, die sich gegenseitig austauschen oder seid ihr eher in Konkurrenz?
Nee, Konkurrenz ist da eigentlich gar nicht da. Nicht, ne? Sondern es ist eher so, man weiß so ein bisschen, was der eine sucht und was man hat. Und häufig sind das ja auch Menschen, die nicht nur sammeln, sondern auch dann und wann verkaufen, teilweise auch selber Plattenläden haben oder zumindest einen kleinen Online-Handel betreiben. Was viele machen, ist, dass sie, wenn sie eine Platte finden, die sehr, sehr toll ist und die gerade bei so One-Off-Platten, dass man dann versucht, den Urheber zu finden und mehrere Exemplare oder sogar Stockkisten oder sowas zu kaufen und dann schreibt man halt die Leute an, von denen man weiß, dass sie interessiert sind und bietet die meistens zu sehr fairen Preisen innerhalb dieser Community an. Das ist immer so ein besonders schöner Moment, wenn man so eine Stockkiste findet, wo es dann auch in der Regel so gemacht wird, dass man den Gewinn mit dem Urheber teilt, ne? Dass man dann sagt oder nur ein bisschen oben abschöpft oder je nachdem, was man abspricht.
Jetzt werden wir an dieser Stelle ziemlich sicher nicht den Fetisch Vinyl sammeln exerzieren können. Da gibt es ja auch genügend Texte zu, also nicht nur Dietrichsens berühmter Text, was ist schwarz, rund und steckt in der Unterhose, aus der Texte zur Kunst, keine Ahnung, 2004 oder sowas herum. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist auch im Transkript Verlag eine tolle Arbeit, also ist dann schon eine musikhistorische beziehungsweise musikwissenschaftliche Arbeit zum Plattensammeln rausgekommen. Müsste ich jetzt nachgucken, ist glaube ich von Christian Elster oder
das
sowas.
Das würde mich interessieren, das kenne ich nicht.
Ja, tatsächlich, da geht es immer ums Plattensammeln oder ums Musiksammeln dann im Fall vom Zweiten. Das werden wir nicht schaffen, wir können aber vielleicht trotzdem nochmal ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen, dieses Diggens. Du hast ja selbst schon beschrieben, dass du auf Flohmärkten suchst und sowas. Gibt es da Tipps und Tricks sozusagen, an die man sich halten sollte? Oder anders gefragt, was sind Flohmärkte, wo du zum Beispiel nicht hingehst?
Ich gehe zum Beispiel hier, da gehe ich zwar hin, aber da suche ich eigentlich nicht nach Platten, auf den Flohmarkt auf der Alten Feuerwache, da gibt es nur Kinderkleidung. Das ist zum Beispiel schwierig, sind je nach Viertel, zum Beispiel diese Hofflohmärkte, das ist ganz lustig, da gibt es Viertel, die sind sehr ergiebig und es gibt Viertel, die bringen gar nichts. Man kann zum Beispiel tolle Rap-Platten in Porz und Chorweiler finden, wie das Klischee schon sagt. Wogegen man in, weiß ich nicht, in Nippes wahrscheinlich das Glück haben muss, dass irgendein Alt-68er seine Plattensammlung auflöst, was auf dem Flohmarkt eher selten der Fall ist, auch wenn sich das immer alle wünschen. Im Agnesviertel habe ich mal wirklich jeden Stand abgeklappert und habe nur einen Stand mit 5 Platten gefunden. Das waren so Klassikplatten in so zerknitterten Innenhüllen, total zerkratzt. Und dazwischen war eine völlig in Ordnung das Debüt der fürchterlichen Stone Temple Pilots, was aber ein kleines Vermögen wert ist. Was ich dann mit den anderen Platten, um das zu tarnen, alle zusammen für 3 Euro gekauft habe.
Und wie entscheidest du, was gekauft wird und was nicht gekauft wird, weil das ist ja eine ganz eigene Sache schon, ne? Also
das gerade war ein unglückliches Beispiel, weil eigentlich kaufe ich wirklich nur Sachen, die mich interessieren und Musik, die ich liebe. Und man muss ja auch gezielt suchen, um was zu finden eigentlich. Sowas ist dann eher ein Glücksgriff, das kann man dann wieder verkaufen, um schöne Sachen zu verkaufen. Ich finde, das ist auch das Wichtige bei dieser Unterscheidung, ne? Dass heute, wenn es um Vinylsammeln geht und auch unter anderem auch manchmal in so Magazinen wie Mint, sind das häufig Leute, die am liebsten alle Farbvarianten der neuesten x-ten Emo-Core-Platte haben wollen oder sowas. Das hat nichts mit klassischem Diggen zu tun.
Naja. Genau, das ist ja so der Klassiker auf dem Flohmarkt, dass irgendjemand um 8 Uhr morgens einem am Stand begegnet, während man noch auspackt und fragt, habt ihr orangene Platten?
Ja.
nee, doch nicht orange. Orange habe ich schon, ich brauche gelb.
Sehr lustig ist, kommen wir auch wahrscheinlich gleich noch zu, ich sammle ja vietnamesische Pre-1975 Singles und damit habe ich angefangen, weil die zu 80% in farbigem Vinyl gepresst wurden und einfach wunderschön bunt aussehen. Das war tatsächlich der Einstieg, sehr banal.
Klingt aber trotzdem gut.
Ja.
Aber nochmal kurz zu der Frage zurück, siehst du, ob Musik interessant ist, wenn du das Cover siehst oder so, also der Plattensammler und ich glaube, er kommt sogar gleich vor, Jan Schulte, beziehungsweise Buffymann, beziehungsweise Wolf Müller, mit ihm habe ich auch mal ein Gespräch gemacht und er meinte, man sieht zu 50% der Fälle sieht man am Cover das, was interessant ist.
Ja, definitiv, würde ich auch sagen. Also gerade wenn man bestimmte Vorlieben hat, ne, im Esoterikbereich oder wenn du Jan gerade erwähnst, wenn es um so Percussion-Platten geht, lastiges Zeug oder sowas, ne, dann weißt du, da ist mindestens ein Track drauf, der spannend sein könnte, das erkennst du am Cover, ja.
Und wenn du so eine Platte dann hast, guckst du nach, woher die kommt, was die macht?
Genau. Wenn da was drauf ist, was mich begeistert hat, gucke ich, wer das gemacht hat, in welchem Kontext das entstanden ist und suche dann da weiter nach mehr. Das kann sehr glücklich machend sein, kann aber auch sehr frustrierend ausfallen.
Ich glaube, eine ganz gute Chance, interessante Sachen zu finden, hat man, wenn man die nächste Platte in der Hand hat. Das wäre nämlich von Aera. What I Can Do, You Can Do Too. Und da hören wir jetzt auch mal rein. Genau, Aera oder Era, man weiß es nicht, A-E-R-A auf jeden Fall geschrieben. Die Platte heißt What I Can Do, You Can Do Too und ist, beziehungsweise die Platte heißt Too Much und ist erschienen auf Spiegelei.
Spiegelei, ja, das vernachlässigte unter den Krautrock-Labels.
Ist auf jeden Fall schon mal ein seltsamer Labelname, da könnte man dann halt als Digger vielleicht drüber stolpern.
Ist man öfter, ne? Da sind neben so bekannten Acts, mehr oder weniger bekannten Acts wie Kran oder Hölderlin, ist auch diese tolle von Conny Plank produzierte Amok-Platte erschienen zum Beispiel. Und ist, wenn man drüber stolpert und vom Kraut her kommt, weist einem das ganz schön den Weg Richtung Fusion Jazz, der auch eine sehr spannende Fundgrube ist.
Ja, das ist ja vor allen Dingen bei Spiegelei so interessant, dass die ja neben diesem Kran, hast du ja schon genannt, und Hölderlin, dass die auch in den 70ern sehr viele Jazzplatten, also vor allen Dingen aus dem Free Jazz und Spiritual teilweise halt rausgebracht haben, eben Don Cherry, Albert Eiler Platten sind da zwei erschienen, Art Ensemble of Chicago und auch Ornette Coleman, also auch für Jazzer natürlich total interessant, wo man auch wieder sieht, wie nah Kraut und Jazz und improvisierte Musik an bestimmten Stellen immer wieder waren.
Genau, ja.
Vor allen Dingen, glaube ich, auch in Bayern, also weil Spiegelei ist ein Nürnberger, ich glaube, Nürnberger Label.
Ja, also ich glaube, dass man das auch in der, später in der Münchner Szene sehr gut merkt.
Genau, ne?
Viele der Session-Musiker in München kamen aus dieser Ecke, ne? Von Kran her zum Beispiel.
Embryo natürlich, ganz, ganz offensichtlich, wo Jazz und Kraut sich die Hand gegeben haben.
Aber das finde ich ganz interessant, weil Kraut ja immer so im Düsseldorf, Kölner Umfeld verortet wird und eigentlich ist Süddeutschland, gerade München, sehr, sehr wichtig gewesen.
Genau, also Bayern und Franken, die haben auch alle nochmal einen eigenen Sound, finde ich. Ne? Teilweise ein bisschen alberner. Also so eine Nummer wie gerade, die hat ja auch schon so ein bisschen was Humoriges mit diesem Vocoder-Einsatz eigentlich. Das zieht sich ja bis heute auch durch, würde ich sagen.
Also alberner und weltmusikalischer.
Genau, das war nämlich das Nächste, was ich nämlich gesagt
habe. Aber die haben schon damals so eine Idee von so einem, wo der Weltmusikbegriff schon nicht so richtig gepasst hat, sondern wo man eher von so einem International Sound sprechen konnte.
Tatsächlich. Ja, genau, genau. Man darf ja nicht vergessen, Embryo habe ich ja gerade schon genannt. Ja. Ich glaube, der erste Zehnerkartengast war ja unser Freund Keshav Purushottam. Ja, ja. Und sein Vater hat ja mit Embryo auch zusammen gespielt. Genau. Ramesh Shottam. Und das ist total gut, dass du das ansprichst. Man hat eben gesehen, dass es verschiedene Arten eines intuitiven Musikmachens gibt, die sich an verschiedenen Stellen der Welt sozusagen anders ausgeprägt haben, aber man trotzdem ganz, ganz grandios zusammen spielen konnte.
Ja.
Und ich würde einfach mal vermuten, dass das, ich habe es jetzt mal intuitives Musikmachen genannt, dass das auch generell bei vielen Sachen bei dir im Sammelsurium sozusagen auftaucht.
Definitiv, ja. Also ich sammle ja Platten einerseits, wo das zusammenkommt, und das führt mich dann wieder zu Dingen, Berbermusik aus dem Maghreb oder über die eben schon erwähnten vietnamesischen Platten komme ich dann zu vietnamesischer Volksmusik zum Beispiel und solche Sachen. Und darüber trifft man, das sind Sachen, die ich teilweise dann in meinen eigenen Tracks auch einbaue und sample, und darüber kommt man wieder in Leuten Kontakt, von denen diese Musik ursprünglich kommt, und das ist so ein ständiger Austausch. Das ist, glaube ich, auch was nehme ich mal an, damals Künstler-Bands oder eigentlich heute noch, weil die Band gibt es ja immer noch, wie Embryo fasziniert haben muss. Und das muss das Tolle daran gewesen sein, quasi eine musizierende Schnittstelle zu sein.
Ja, und eine Sprache gefunden haben, die losgelöst ist von nationalistischen Idiomen.
Genau, ja. Die sind ja tatsächlich auch gewandert, ne? Die haben gespielt, die haben hier aufgenommen und sind dann, haben bis Afghanistan-Touren gespielt, irgendwie mit afghanischen Musikern zusammen. Mhm. Und solche
Dinge. Ja, das ist schon ganz interessant. Intuitiv Musik machen, man könnte ja auch sagen, intuitiv Musik hören. Mhm. Gerade, da komme ich jetzt direkt zurück, ich wollte noch kurz was zu dieser Platte hier sagen.
Ja.
Weil das sind nämlich Digger-Kollegen von dir, über die ich die kenne. Das ist die Liederbetätigung aus Wien. Ach, ja. Und die Liederbetätigung, das ist Armin Schmelz und Ali Europa.
Die einen fantastischen YouTube-Kanal unter diesem Namen betreiben.
Genau, schon relativ früh galten, also ne, für viele Sachen, Entwicklungen, die wir eben auch schon angesprochen haben, einige darunter, waren sie sehr früh dabei, sowas auszugraben. Weil,
also gerade was zum Beispiel so Austropop oder die Wiederentdeckung von so abseitigen NDW-Geschichten betrifft, sind die ganz früh dabei.
Genau, der eine halt in Bayer, der andere in Wien aufgewachsen, da passt das natürlich total gut. Und zumindest in diesen Lokalitäten, in denen wir uns aufhalten, in King Georg oder im Atzephal hier auch in Köln, sind Austropop-Sachen, NDW, abseitig, randständig und sowas, das kam da schon sehr viel vor.
Ja, ja.
Das wollte ich nur eingeworfen haben, weil eigentlich war der Übergang sehr gut, intuitives Musik hören. Du hast gerade die vietnamesischen Platten schon angesprochen. Mhm. Und ich glaube, wir werden beide kleinere Probleme damit bekommen, auszusprechen, wie die nächste Platte heißt. Sie kommt aus Vietnam.
Ja, ja.
Und ist von, wir versuchen es mal, Yen Vi, Vong Ang Mai Cho. Mein Versuch.
Warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, weil so viele vietnamesische Platten. Mit über 50 muss man so einen Notizblock mit sich rumschleppen, um sich also was merken zu können. Yen Vi heißt sie, glaube ich, ne? Genau. Mhm. Ja. Und der Song heißt Wong An Mei, ja.
Hören wir mal rein. Ganz viele Fragezeichen irgendwie im Gesicht und irgendwie auch nicht. Ich fange mit der ersten an, die natürlich nur Quatsch ist, nämlich in welchem Quentin Tarantino-Film kommt das Stück vor?
Ja, I'm a sucker for reverb, tatsächlich. Und, das ist bestimmt auch einer der Punkte, die mich daran so fasziniert haben an dieser Musik. Ne? Also dieses, wie du gesagt hast, Tarantino-hafte oder wenn man, wie ich, mit den Cramps groß geworden ist, ist das was auch sehr schön in diesen Kontext reinpasst. Und was tatsächlich viele der westlich, wirklich klar westlich klingenden vietnamesischen Singles sind größtenteils Singles, die damals gemacht wurden. Und die Alben sind fast alle auf Magnetbändern erschienen damals, auch wenn in dem Zeitraum fast 1000 Alben veröffentlicht worden sind. Aber es sind größtenteils Singles, alle in schönem bunten Vinyl und die zeichnen sich durch diesen Sound aus. Der ist schon sehr, sehr markant.
So ein Surf-Klang und
sehr Echo- und Reverb-lastiger Surf-Klang, Surf-Sound, ja. Aber immer mit so einer, und das haben viele dieser vietnamesischen Songs, mit einer fürchterlichen Traurigkeit und Sehnsucht drin, eigentlich fast immer. Lustigerweise einer der Gründe, warum die 1975 so schnell verboten worden sind, obwohl die fast nie politische Inhalte hatten, weil es reichte, dass die traurig waren. Das ist nicht gut für die Werktätigen.
Wo du das schon sagst, hier natürlich die nächsten Fragezeichen. Worum geht es hier? Was wird da gesungen?
Weiß ich auch eigentlich eher über Hörensagen. Ne? Ich verstehe das nicht. Ich kann, wie gesagt, häufig die Namen kaum aussprechen, was natürlich seltsam ist, wenn man sich so damit auseinandersetzt. Ich weiß von einem bekannten Jan Hagenkötter, der diese, der auch zwei tolle Sampler rausgebracht hat, Saigon Supersound 1 und 2, der selber in Vietnam gelebt hat, sehr lange oder teilweise immer noch lebt, dass das textlich häufig klassische Volkslieder sind, also auch die Themen der Volkslieder übernommen werden. Das geht dann über die Arbeit im Reisfeld und das Verlieben und das ist auch in diese eher westlich klingenden Songs offensichtlich eingeflossen.
Hm. Ist das denn für dich ein Problem, dass du nicht verstehst oder glaubst du, dass du alleine vom Klang her schon sagen kannst, dass das alles in Anführungszeichen koscher ist zum Beispiel?
Nee, das ist natürlich ein Problem. Also natürlich, einerseits ist das Musik, die mich hauptsächlich aufgrund ihres Sounds und ihres Klangs fasziniert, aber bei einer Musik, die an einem geschichtlich so wichtigen Ort und Zeitpunkt entstanden ist, ist es natürlich schon wichtig, eigentlich zu wissen, was da passiert und was da transportiert wird. Und das ist dann, wenn ich solche, ich habe, glaube ich, 3 oder 4 von diesen Singles in meinem YouTube-Kanal online gestellt. Dann suche ich immer sehr lange, ob es da schon Texte von gibt im Internet. Und häufig gibt es die inzwischen, weil die auch rausgeschrieben werden von Menschen in Vietnam, die diese Platten auch, auch suchen. Und dann kann ich die natürlich mit DeepL oder Google Translator grob übersetzen, was dann immer so ein kleiner Sonnenschein ist. Aber das betont nochmal, wie sehr man da trotzdem außen vor steht eigentlich. Mhm. Aber das macht auch natürlich das Faszinosum aus, ne? Dass es ein Mysterium bleibt.
Ja, ich finde es auch total spannend, weil du bist ja eben Textarbeiter, du kommst vom Text. Mhm. Und mir ist das auch nicht fern, dass ich bei Musik dann tatsächlich manchmal am Text vorbei sozusagen hören kann und nur die Stimme als Instrument, was hier ja total gut funktioniert, ja. dieses Falsetto und mit Klischeespielen, also zwischen eben irgendwie so rockig klingen zu wollen und nicht ganz, also jetzt nicht Rockröhre, sondern halt so Late Doo-Wop oder sowas.
Ja, ich glaube, das Spannende daran ist, dass das gesanglich nie rockig, richtig rockig genau. ist, sondern nur musikalisch, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es ja vor den Amerikanern schon eine andere Kolonialmacht gab in Vietnam damals, nämlich die Franzosen, dass das schon auch stark durch Chanson, Bolero sowas geprägt worden ist.
Und du hast diese komische Gemengelage, die halt hier wieder Melting Pot Music eigentlich im besten Sinne macht, ne? Du hast eben schon gesagt, alles pre-1975. Mhm. Was ist nach 1975?
Nach 1975 waren diese Platten quasi verboten eigentlich, ne? Also,
aber es wurden noch welche hergestellt.
Es wurden noch welche hergestellt. Es gibt ein nordvietnamesisches Staatslabel, das noch Platten gemacht hat, wo teilweise auch, auch Künstler weiter veröffentlicht haben. Ich glaube, Can Lee hat zum Beispiel 1, 2 Platten gemacht, aber die meisten haben sehr schnell das Land verlassen. Dann in Amerika, in Frankreich oder in Deutschland gelebt. Ich glaube, Can Lee lebt sogar in Köln. Und durften auch nicht mehr veröffentlichen, ne? Weil, also da gab es ja häufig auch so diese Schnittmenge, dass die nicht nur Sänger gewesen sind, sondern Mai Lee Wen zum Beispiel ist auch die bekannteste Schauspielerin Vietnams gewesen damals und hat parallel auch gesungen. Und die waren verfemt eigentlich. Ne? Mhm. So.
Und dann hatten sie natürlich das Pech, dass im Gegensatz zu dem, was bei der in Anführungszeichen beziehungsweise damals historisch sogenannten türkischen Gastarbeitern, dass die hier einen sehr guten Markt hatten, als sie teilweise im Exil halt Musik produziert haben, eben hier in Köln, wie der grandiose Film, der gerade von Cem Kaya gedreht worden ist, Aşk Mark ve Ölüm.
Den gucke ich mir am Mittwoch an, da bin ich mal gespannt.
Ja. Zeigt, ist es natürlich bei den Vietnamesen so, dass die in anderes geteiltes Land kommen und sich auch dann hier auch teilweise aufteilen. Ne? Also,
die haben ja größtenteils viel im Osten gelebt. Ne?
Ja, genau.
Und interessant ist aber tatsächlich, dass die amerikanische Gemeinde oder die kalifornische Gemeinde dann in der Second Generation tatsächlich wieder einen eigenen Sound entwickelt hat. Ne? Es gibt so nennt sich Vietnamese New Wave, hat mit dem, was wir unter New Wave verstehen, eigentlich wenig zu tun, sondern ist eher ist weniger düster, sondern eher an so Uplifting Synth Sounds geschult. Da waren dann durchaus so Bands wie also Italo-Pop oder aber auch Talking Einflüsse. Und da gibt es tolle Sampler, CD-Sampler, wo viele Coverversionen drauf sind, ne? Von den so DIY-Varianten auf vietnamesisch gesungene, wirklich im Bedroom-Studio zusammengezimmerte Coverversionen von europäischen Synthie-Hits, die einen ganz eigenen Sound entwickelt haben.
Wie wir ja schon gesagt haben und du auch nochmal, das ist auf deinem YouTube-Kanal zu finden. Da wollen wir ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Radio Orlog bei YouTube zu finden. Weißt du, wie viele Videos du online hast? Grob.
500 roundabout, glaube ich, inzwischen sowas, ja.
Und einmal durch die ganze Plattensammlung?
Ja, wirklich quer durch, ja. Also schon mit Schwerpunkten. Also es geht immer darum, natürlich, was man gerade so gefunden hat. Oder im Moment arbeite ich so ein bisschen mich an meinen nigerianischen Platten ab, stelle da relativ viel rein. Je nachdem, was ich gerade, wenn ich mal einen neuen Mix bei SoundCloud hochgestellt habe, dann stelle ich dann häufig nachher die Stücke, die im Mix auftauchen, auf den YouTube-Kanal. Deshalb ist das schon mal so themenorientiert. Dann gibt es einen Blog mit deutschem Reggae oder einen Blog mit thailändischem Synthpop. Aber so geht das rund um die ganze Welt.
Genau, zu deinem Radiokanal kommen wir gleich. Mhm. Vorher möchte ich noch eine kleine Problemstellung sozusagen einwerfen. Und das kommt mit dem nächsten Stück. Das ist nämlich Gumba Fire von Ashiko. One in a boho, Antalela. One in a boho, Fancomela. One in a boho, Antalela. One in a boho. Genau, Ashiko mit Gumba Fire, beziehungsweise mit Matt Lackert Lacker, so wie es im Original heißt. Und da sind wir nämlich dann auch bei einer Problemstellung oder die ich reinwerfen möchte. Wir haben gerade in der Pause, während das Lied lief, schon drüber geredet. Südafrika, Kwaito, beziehungsweise hier noch Bubblegum, um die beiden Musikrichtungen. Das eine ist eher in den 80ern, das andere ist Ende 80er, 90er dann aufgekommen, Kwaito. Es ist eine sehr, sehr komplizierte Sache und da sieht man, wie schnell man mit dem Plattensammeln sozusagen auch an seine Grenzen stoßen kann, glaube ich. Hier ist es nämlich, diese Platte als Gumba Fire hat einer Compilation 2018 den Namen geschenkt. Und die ist kompiliert worden von einem südafrikanischen Plattensammler und Plattenhändler namens David Durbeck, der als DJ Okapi auftritt. Und DJ Okapi durfte ich interviewen. Und DJ Okapi meinte zu mir, ja, die ganze Sache ist ein bisschen komplizierter, weil wir hören jetzt hier Bubblegum. Und Bubblegum ist in der schwarzen Community extremst unbeliebt.
Weil es so unpolitisch und in der Zeit der unpolitisch war, weil es in der Zeit passiert ist, als schwarze Musik nicht politisch sein durfte.
Oder? Genau, und weil es auch Traumamusik ist. Ne? Also die Musik wurde gemacht, um sozusagen das Leben in den in Soweto und den anderen Townships halt irgendwie
leichter zu machen.
Leichter zu machen. Es war auch die einzige Möglichkeit, um Kultur zu erfahren. Mhm. Also selbst in Soweto 1990 schon 1 Million Einwohner hatte ein einziges Kino. Wir reden hier halt über Apartheid und das ist die Musik sozusagen, die aus der Apartheid rübergetragen worden ist. Und er hat gesagt, hier ist es sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen, weil Südafrika ja immer noch ein teilweise extremst, muss man ja schon sagen, segregiertes Land ist. Er lebt in Kapstadt. Kapstadt gilt als die segregierteste, in Anführungszeichen, westliche Großstadt der Welt.
Ja.
Mit wirklich, wo an Bezirksgrenzen halt sich die Hautfarbe oder die vermeintliche Ethnie der Bevölkerung wandelt. Hinter Straßen ändert sich das. Und er sagt aber, auf dem europäischen Markt kommt das unglaublich gut an.
Das ist gerade die in den Clubs, die, also Kwaito eigentlich noch mehr als Bubblegum, die boomende Musik überhaupt. Ne?
Genau. Er hat ja im gleichen Jahr noch eine zweite Compilation rausgebracht, beziehungsweise kompilieren dürfen für das Amsterdamer Label Rush Hour. Mhm. Und Rush Hour wird von einem Plattensammler namens Antal betrieben und Antal ist auch sehr großer Fan davon. Und dafür ist die Compilation dann Panzula entschieden. Habe ich mir das aufgeschrieben? Genau, Panzula. Und dann ist es, glaube ich, sowas wie Electronic Music from South Africa 86 bis 90 oder irgendwie sowas. Müsste man nochmal nachgucken. Und hier wird das hoch und runter gespielt und in Südafrika ist es irgendwie dann teilweise verpönt oder ein Minenfeld.
Gilt das für Kwaito genauso wie für Bubblegum?
teilweise, ne? Also Kwaito entsteht Anfang der 90er, die ja. Apartheid löst sich, also ganz offiziell ist Ende der Apartheid, glaube ich, 93, 94. Wahrscheinlich das Gleiche, da habe ich nicht nochmal nachgefragt. Mhm. Ich kann aber sagen, er sieht das ja auch sehr, sehr schwierig. Er sagt so, er versucht mit seinem Plattenladen in Kapstadt halt auch Leute davon zu überzeugen, dass das halt gute Musik ist.
Ich finde interessant, dass die Menschen, die diese Musik in die Welt tragen, gerade wie er oder Biko Fletter zum Beispiel, der einen tollen YouTube-Kanal hat, auch der solche Sachen, das sind alles Südafrikaner. Also das heißt, das Interesse wird von Südafrika nach außen getragen. Das finde ich schon einen sehr positiven Aspekt daran, wie sich das entwickelt.
Genau, weil auch große Teile der Welt erst jetzt Zugriff tatsächlich auf diesen kulturellen Schatz halt sozusagen bekommt oder überhaupt Anteil daran haben darf, ne? Weil Bubblegum, die Sachen sind auf Kassette erschienen, die sind nicht Vinyl gepresst worden, ne? Die sind auf Kassette erschienen, wenn überhaupt, wahrscheinlich auch irgendwelche 8-Track-Tapes oder whatever und viel live gespielt worden, ne? So eine Band wie Ashiko hat auch sehr darunter gelitten. Wenn man sich das mal anguckt, die sind tatsächlich mit dem Ende der Apartheid, eigentlich lösen die sich auf, dann gibt's aber irgendwie noch eine Inkarnation, soweit ich weiß. Ob das jetzt damit zu tun hat, weiß man nicht. Es ist aber als Indizienprozess oder in der Spurensuche ganz interessant, sich das anzugucken, wie halt diese Bands teilweise das natürlich gemacht haben zum Überleben.
Ja.
So, also da müssen wir gar nicht drüber reden. Die haben das wahrscheinlich auch mit einem Enthusiasmus gemacht, weil wenn ich die Nummer höre, die ist ja nicht dahin geschmissen. Mhm. So, die hat ja irgendwie sehr viel Style, hat noch den Hintergrundchor oder die zweite Stimme sozusagen. Und so, da, musikalisch passt da ja sehr, sehr viel. Bist du schon auf Sachen gestoßen, wo du gedacht hast, ah, das kann ich nicht drauf tun, da ist eine Story, oder musstest du schon mal vermitteln in einer Story, wenn du was gesucht hast und gefunden hast und das dann online bringen wolltest?
Ich bin gerade überlegen. Tatsächlich eher nicht. Was mir häufiger passiert ist, dass als ich diese, ich habe so zwei Mix mit so deutschem Cod-Reggae, deutschem Fake-Reggae gemacht. Da habe ich teilweise Stücke editiert, weil die textlich unmöglich waren. Mhm. Von schlimm frauenfeindlich bis auch rassistisch.
Das also N-Wort rassistischer ist
Reggae
beliebt, ne?
Ist tatsächlich, also rassistischer Reggae aus Deutschland ist schon, schon heftig. Und da habe ich es manchmal bei zwei, ich kann mich an zwei Tricks erinnern, wo ich so gemacht habe, dass ich die dann tatsächlich editiert habe. Ne? Mhm. Weil ich den Track so toll fand. Auch da ist dann Überlegung, sollte man die einfach komplett weglassen eigentlich. Aber dass die Hintergrundgeschichte mich in so eine Auseinandersetzung gezwungen hat, hatte ich, glaube ich, noch nicht.
Mhm. Ich finde es total interessant, dass du das sagst mit dem Reggae. Wir hatten da, bevor wir aufgenommen haben, ja schon mal ganz kurz drüber geredet.
Ja.
Es stellt sich natürlich hier automatisch dann auch die Frage nach dem, was dieser Tage sehr viel und sehr häufig diskutiert wird mit der Cultural Appropriation,
kulturellen Aneignung.
Kulturellen Aneignung und Ausbeutung. Ich glaube, der Ausbeutungs, das ist ein wichtiger Aspekt sozusagen.
Ja.
Oder für mich ist das ein wichtigerer Aspekt als die Aneignung, muss ich da gestehen.
Wobei auch nicht alles, was als Aneignung bezeichnet, Aneignung wird, Aneignung ist,
finde ich. Ja, genau. Genau. Viele deiner Musiken, und du hast ja gerade schon von deutschem Fake oder Toy oder sowas, Techno sage ich jetzt schon, Reggae geredet, in solchen schlechten Übersetzungen oder in Schulterschlüssen, transatlantischen Schulterschlüssen oder transkontinentalen Schulterschlüssen passiert ja auch sehr häufig etwas, was es wiederum sehr interessant macht.
Da kommen wir wieder zu diesem Aspekt der Incredible Strange Music, die genau durch diese Übertragungsfehler, durch diesen Stille-Post-Effekt passiert. Wird aus einer originären, um das böse Wort authentisch nicht zu verwenden, im Fall für Musik auf einmal ein Nachbau. Ich glaube, das ist das, was uns, was schon in den 80ern japanische Musik, Popmusik so populär gemacht hat, ne? Und was bei sowas dann ganz seltsame Auswüchse hat teilweise, die aber unglaublich spannend sein können, zumindest soundmäßig.
Was ist denn deine Erfahrung so mit Resonanz? Also gibt es teilweise Resonanz aus den Ländern, wo die Platten originär herkommen, die du hochgeladen hast? Gibt es Resonanz hier in Deutschland, wenn du sowas spielst, dass Leute das gut finden oder schlecht?
Also ich krieg relativ häufig Mails, Nachrichten aus Vietnam mit der Bitte, MP3s oder gute WAV-Dateis zu liefern von Menschen, die teilweise privat archivieren, die Sounds, aber auch einfach nur für sich selber haben wollen. Weil ich da offenbar eine relativ große Sammlung habe. Also ich habe so 120 vietnamesische Singles und nochmal 30 10-Inches und das ist schon für das Gebiet eine recht umfangreiche Sammlung irgendwie. Und was mir häufig passiert, das ist allerdings was völlig anderes, ist dieses, ach, das ist ja toll, da hat mein Papa den Bass gespielt oder hat mein Opa dies gespielt oder sowas, was eher positive Reaktionen sind. Eigentlich sind die Reaktionen durchwegs positiv. Ich bin noch nie damit konfrontiert worden, was nimmst du dir raus und du beschäftigst dich, du nimmst da was nicht dir gehört, was ich ja im Endeffekt tue. Ne? Also in dem Moment, wo ich das bei YouTube hochstelle, muss ich ja einstellen, nicht monetär verwertet, sonst verdiene ich damit ja sogar auch noch Geld. Und was ich aber inzwischen mache, weil ich weiß, wenn die Rechteeigner ihre Rechte anmelden, kriegen sie das Geld, was ich vorher berechnet habe. Vorher habe ich es auf nicht monetäre Verwertung gestellt, jetzt lasse ich die zu, weil ich weiß, wenn die ihre Rechte anmelden, kriegen sie wenigstens Geld.
Die
wirklichen Urheber. Ja. Rein theoretisch, leider ist YouTube so ein beschissener Verein, dass das Geld meistens an irgendwelche Leute, die eine Coverversion gemacht haben, gehen, oder das wird einfach komplett falsch zugeordnet. Ja. Oder, was echt schlimm ist.
Relativ unverdächtig ist das nächste Stück der kulturellen Aneignung zumindest. Da hast du nämlich deine Finger mit im Spiel, sage ich mal. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Genau, das waren Los Picapiedra. Was ist ein Herz? Findet man so nicht im Original, sondern das ist der Stone Age People from Ibiza Mix von Earl Orlock, der mir gegenüber sitzt, und der Herbenfrau. Erschienen ist das auf Kassette.
Genau.
Unter der Hand.
Kann man so sagen? Unterm Ladentisch im Parallel und beim Bandcamp zu haben gewesen, in einer Mini-Auflage von 50 Stück. Ja.
Genau, und die Kassette heißt Sundown on Speedo Hill. Mhm. Du bist nämlich eben nicht nur Plattensammler, sondern mittlerweile auch eingestiegen ins Selbstmusik machen.
Also vor allem ins so Plunderphonic-Sounds, Stücke aus Samples zusammenbauen und so ein bisschen aus der Not geboren, ne, weil man immer wieder Stücke beim Sammeln findet, die im Grunde toll sind, aber fürchterliche Parts haben. Das Editieren macht sehr, sehr viel Spaß und darüber kam das auch, dass man angefangen hat, selber Edits zu machen und dann weitete sich das so aus. Dementsprechend ist diese Kassette halt auch so eine Mischung aus zwei in Anführungsstrichen eigenen Stücken, die auch komplett aus Samples zusammengesetzt sind und Edits und solchen Reworks wie diesem Track eigentlich, der im Original auf einer Nummer von, also ist eine Nummer von Heindling, basiert auf einer Nummer von Heindling, dem Titelstück des Albums Höhlenmalerei.
Da sind wir ja auch wieder in Bayern tatsächlich mit Heindling natürlich. Auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für das, was wir eben angesprochen haben, so ein ganz eigener Sound zwischen Post Kraut, näher, da komme ich tatsächlich ins Schwimmen.
Tatsächlich auch Volksmusik.
Ja, Volksmusik, ne? Drin, ne? Ja. So ein bisschen Jazz drin, ja, auf jeden Fall. Irgendwie so.
Dann gibt es Stücke, die haben durchaus New Wave-Elemente.
Ja, genau.
So Imorgdi ist, glaube ich, in so einer Pitchdown-Version zu einem zum Cosmic Disco-Klassiker, ja, genau, avanciert inzwischen. Also die haben irres Crossover betrieben und haben dabei trotzdem total eigenen Sound behalten.
Und du meintest gerade schon aus der Verlegenheit heraus, dass Stücke Parts hatten, die man nicht spielen kann. Spielen kann heißt in dem Falle unter anderem deinem Radiokanal bei Radio Orlog.
Oder beim DJen zum Beispiel.
Ja, genau. Erzähl aber mal was über die Radiosendung, für die du ja, glaube ich, mittlerweile mit am bekanntesten bist.
Ja, Radiosendung ist so ein bisschen
zu weit gegriffen.
Zu weit gegriffen. Eigentlich mache ich so zweistündige Mixe, die auch eher DJ-Mixe sind, so, also nicht nur Selector-Mixe, sondern ineinander gemischt sind. Hat mal angefangen mit so einem bunten Kladderadatsch und inzwischen sind die meistens so ein bisschen thematisch orientiert. Ja, also wie gesagt, gerade habe ich zuletzt zwei Mixe zum Thema deutscher Cod oder Fake Reggae gemacht. Ich habe aber auch schon noch zwei Mixe zum mit thailändischem New Wave gemacht.
Siamese Cream Cheese, genau, hattest du, das war Thailand, glaube ich.
Genau,
ne?
Das war thailändischer New Wave und Synthpop. Zwei Mixe mit Psychedelic Folk und Pop. Also es ist nicht immer nur elektronisch, aber häufig maßgeblich elektronisch. Mal geht es mehr in die ambiente Richtung, mal, also das wechselt sehr. Das kann mit Spoken Word und Ambient anfangen und endet mit Gabba.
Und man findet das auf Mixcloud und kann dich da auch abonnieren, sogar finanziell unterstützen.
Genau, also eigentlich auf Soundcloud und ich stelle es ja parallel, wenn möglich, bei Mixcloud rein. Mixcloud hadere ich so ein bisschen im Moment. Mit Soundcloud genauso, wie man mit allen Plattformen, ja, genau, hadert. Das, ja, man kann das abonnieren und dann wird man informiert. Da stehen bei Soundcloud stehen dann auch die einzelnen Edits zum Beispiel, nicht nur die Mixe, sondern stelle ich auch, wenn ich einen neuen Edit gemacht habe, stelle ich den da auch hoch.
Bei Mixcloud gibt es dafür lange Texte, die du mit veröffentlichst?
Genau, ja.
Muss dazu sagen, ich habe dich nur bei Mixcloud, weil ich Soundcloud... Das große Problem, das du mit Mixcloud vielleicht hast, habe ich mit Soundcloud. Ja. Ich ertrage Soundcloud nicht mehr.
Ich ertrage Mixcloud nicht mehr. bei Mixcloud irgendwie... Das lässt sich schlecht erklären. Das ist was sehr Emotionales.
Jetzt haben wir schon verschiedene Begriffe benutzt. Edit, Remix, Mix. Mhm. Wo sind da für dich die Unterschiede?
Also ein Edit ist für mich ein Stück, was im Original bearbeitet wird und wo man auch nur Teile des Originals verwendet und die neu zusammensetzt oder ausschneidet. Ein Remix ist eine Bearbeitung, wo man auch nur das Original verwendet, aber mit den einzelnen Spuren des Originals arbeitet. Und ein Rework ist, wo man durchaus Sachen dazu spielt, das erweitert, das ergänzt, wie eben dieses Handling-Stück, was im Original, also nur, ich glaube, 3,20 lang ist, in der Version über 7 Minuten. Und das halt nicht editiert ist, weil da Stücke nicht spielbar waren oder nicht toll genug sind oder zu doof sind, sondern weil das Stück so toll ist und viel zu kurz ist. Mhm. Und man da unsere Idee war, eine Tanznummer daraus zu machen. Irgendwie.
Genau, das ist nämlich die Frage, warum macht man das überhaupt? Also auch für ein Publikum, das vielleicht von zu Hause nur kennt, eine Platte aufzulegen und die gut zu finden oder dass sie irgendwo ist und die Platte läuft und die ist gut. Warum verlängert man die? Was hat euch da gekickt?
Also bei dem Track war es tatsächlich so, ich bin gehört und da ist diese schöne, tolle, mitreißende Percussion-Passage, die eigentlich nur um ein Piano ergänzt ist. Sehr minimalistisch und um da nochmal den Namen Jan Schulte fallen zu lassen, als ich darüber gestolpert bin, war gerade diese tolle Tropical Drums of Deutschland Compilation von ihm, bald einiger Zeit draußen, die mich die auf so Percussion-Geschichten gebracht hat, wie tanzbar sie sein können, wie toll die im Club funktionieren. Und da dachte ich halt, ja super, wenn man das um einen Basslauf erweitern würde und einen schönen Aufbau, und dann könnte man eine Hammer-Tanznummer draus machen. Und hab das dann editiert, verlängert, neu zusammengeschnitten. Hab keinen tollen Bass-Sample gefunden und hab dann meinen Freund Benedikt Fieleböck das geschickt und hab ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, einen Basslauf zu spielen. Und er hat dann auch noch das Piano ergänzt und noch so Synth-Passagen und tollerweise so einen sehr warmen, echten Bass eingespielt, statt so einen knalligen Techno-Bass dazu genommen. Das hat jetzt so was schön Souliges. Und inzwischen, ich habe das dann Jürgen geschickt von Heindling, der quasi auch das Go dafür gegeben hat. Also eigentlich könnte ich es jetzt offiziell veröffentlichen. Komme einfach nicht dazu, mal Labels zu fragen, ob sie Interesse hätten oder nicht. Mhm. Und das zieht sich schon seit einem Jahr jetzt so. Und es passiert nichts, weil ich mich nicht dahinter klemme.
Genau, du hast jetzt einen sehr wichtigen Aspekt im Edit-Wesen sozusagen angesprochen. Das Sample-Clearing, die Erlaubnis. Wie kompliziert das werden kann, sehen wir beim nächsten Stück. Da ist nämlich nicht nur das mit dem Sample ganz schwierig, sondern auch mit dem Editor, der nicht auftreten möchte. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear, fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Das Stück heißt Minimal Elvis und ist von Unknown Artist. Das ist eine auf 12 Inch erschienene Doppelsingle sozusagen, und aus rechtlichen Gründen dürfen wir nicht sagen, dass DJ Kotze der Urheber davon ist.
Ich, lustigerweise kannte ich die Nummer vorher gar nicht. Ich habe die durch dich jetzt erst kennengelernt und die wandert sofort in meine Plattentasche.
Das Gleiche ist bei mir gewesen, als ich mal nachts ins Coco Schmidt auf der Aachener Straße gestolpert bin und dort Hans Nieswand aufgelegt hat und diese Nummer halt aufgelegt hat, und ich direkt hingerannt bin und meinte, Hans, was ist das? Und er meinte nur, ja, das ist, ich darf dir leider nicht sagen, dass er von DJ Kotze ist, aber versuch die dort zu besorgen. Und dann bin ich am nächsten Dienstag zu Kompakt und zu Groovetech in den Plattenladen gerannt. Die wussten von gar nichts. Und ich glaube, ich musste mir sie tatsächlich online dann bestellen, weil, keine Ahnung, das ist ganz, ganz obskur und das ist gar nicht so selten bei diesen Edit-Sachen, weil Sample Clearing, Urheberschaft und so weiter, es ist ein Problem.
Deshalb veröffentlicht man die auch häufig unter Pseudonymen, ne? Deshalb wie eben statt Heindling, Los Pica Piedras oder sowas.
Genau.
Gibt ganze Sampler mit, die so funktionieren.
Genau, weil du hast bei vielen Sachen, also gerade bei Elvis oder sowas, bis du da die Sample geklärt hast, hast du nicht nur einen langen, langen Bart, sondern halt auch sehr viel Geld verloren. Und gleichzeitig gerade bei so einer Nummer, ja, das ist das ein Edit, ist das ein Rework, ist das, es ist kompliziert, es ist ein Remix, sagen wir mal, der halt das Original, eben Elvis Fever, benutzt und dazu so eine irgendwie irgendwo zwischen Detroit und Chicago elektronischer
fast Tanzmusik. So ein Footwork-Moment drin nach hinten raus, ne?
Das ist genau, so, ja. Und es hat eben diesen schönen zusätzlichen Druck halt dadurch und zeigt vor allen Dingen, wofür man Edits auch sehr gut benutzen kann, nämlich für Hochzeiten und andere Privatpartys, wo man nämlich sowohl für Tante Elfriede als auch den Szenegänger was anbieten kann. Beide können da sehr gut anschließen. Die einen erkennen das eine, die anderen appreciaten das andere, sage ich mal. Ja,
stimmt.
Unsere Freundin Waltraud Blichke hat das auch mal hier im King Georg auf den Punkt gebracht. Diese ganze Edit-Community hat Hochzeits-DJs auf der ganzen Welt das Leben besser gemacht, weil, wie allen klar ist, auf Hochzeiten auflegen ist meistens gar nicht so schön, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern extremst anstrengend. Und genau, diese Edits haben einem die Möglichkeit gegeben, in Anführungszeichen ausgelutschte Nummern in einer Version zu spielen, die einem auch gefällt, wenn man sie auflegt, wo man sich nicht mit Selbsthass sozusagen die ganze Zeit überschütten muss.
Ja.
Du hast schon gesagt, du hast das auf Kassette, du hast eine Kassette mit Edits, Reworks, Remixen sozusagen gemacht in einem ganz kleinen Rahmen und so weiter. Glaubst du, dass es überhaupt wirtschaftlich in irgendeiner Weise möglich wäre, das, was du machst, in mehr als halboffiziellen Wegen sozusagen?
Nee, ich glaube, das wäre ein teures Hobby. Also ich habe, wie gesagt, von Jürgen habe ich quasi die Freigabe für die Handling-Nummer, aber natürlich unter der Bedingung, dass ich das, obwohl es ein Rework ist, als Remix veröffentliche, und zwar mit den Autorenangaben des Originals. Mhm. Das heißt, man würde da noch nicht mal für die Bearbeitung Royalties bekommen oder sowas. Also dann geht es dann rein um die Verkäufe und sowas. Ist eine Clubplatte, wenn man da Glück hat, verkauft man 200 Stück an irgendwelche DJs.
Ja, ja, genau.
Da kann man natürlich kein Geld mit verdienen. Da geht es um den Spaß und um den Ruhm.
Und der Nacht nochmal transzendente oder trippige Zusatznoten zu geben.
Ja. Also ich habe gerade zum Beispiel auch auf der Kassette drauf ist eine Dub-Version von dem Ludwig Hirsch-Track zum Beispiel. Da reiße ich mir seit 2 Jahren den Arsch auf, irgendwie da Rechte zu bekommen. Jetzt bin ich mit seiner Witwe in Kontakt, die sehr, sehr nett ist, und das klappt wahrscheinlich noch. Und jetzt mit 2 Tracks kann man schon überlegen, ob man die beiden Nummern irgendwie als auf einer Maxi rausbringt oder sowas zum Beispiel. Was hoffentlich dann irgendwie nächstes Jahr irgendwann passieren wird.
Wobei bei den Vinylpreisen gerade lohnt sich das dann auch schon fast wieder nicht.
Genau, wenn ich die jetzt in Auftrag geben würde, dann würde das nächstes Jahr passieren und würde 50 Euro kosten für die Maxi.
Ja. Dein nächstes Stück, das habe ich das erste Mal bei dir gehört, und da kitzelt es mich natürlich auch in den Fingern. Man sollte meinen, das wäre in irgendeiner Weise editierbar. Weil, und ich glaube, das kann man vergessen.
Ja.
Das klingt sehr nach einer Nummer, wo man es halt sehr, sehr häufig versucht und dann doch dran scheitert. Ich kenne sowas, ich habe solche Leichen auch im Keller. Es ist Hamid Zahir mit Sidi Amar.
Und dem ist auch nichts hinzuzufügen, diesem Original eigentlich.
Genau. Wir hören mal rein, dann wisst ihr, warum das so genial ist. Hamid Zahir, Sidi Amar. Hamid Zahir, eigentlich Hamid Ben Taher.
Mhm. Aus Marrakesch.
Aus Marrakesch. Oud-Spieler, Liederschreiber, einer der bedeutendsten der 50er und 60er Jahre.
Ja, tatsächlich in den 70ern erst so richtig groß geworden, dann auch eigentlich im gesamten panarabischen Raum irgendwie, ja.
Genau. Das ist natürlich auch eine Region, die sehr, sehr beliebt in den letzten 10, 15 Jahren geworden ist. Mhm. Die MENA-Region, also Middle East und North Africa, also der Nahe Osten und Nordafrika. Wir haben gerade schon gesagt, man muss da nichts hinzufügen.
Also was mir bei dieser Nummer, es gibt ein Video, oder es gibt einige Videos von Hamid Zahir, so aus den Anfang der 70er, wo er live spielt. Und wenn ich schlecht drauf bin, dann muss ich mir nur das angucken. Das ist so, diese Spielfreude von ihm und seines Ensembles ist irre und ist ansteckend und haut mich jedes Mal vom Hocker tatsächlich.
Hier auch natürlich ein Übergang, ne? Mhm. Also von der Volksmusik, vom Dakwa.
Das ist quasi auf der halben Strecke zum Shabi, würde ich sagen. Das ist, ist der Proto-Shabi-Sound eigentlich.
Ja. Was dann letzten Endes ja schon fast als Popmusik bezeichnet werden kann.
Im Endeffekt dann zum Rai geführt hat,
ja, genau.
Oder weniger, ja.
Und hier natürlich die Einflüsse aus der Nordsahara noch sehr eindeutig und so. Mhm. Und ich finde auch, obwohl Marokko jetzt gar nicht so ein sufistisches Land ist, aber dass man schon auch Einflüsse von Sufi und Derwisch
die doch über diese Gubba-Sounds natürlich auch da reinkommt.
Genau,
ne?
Genau.
Schon sehr, also, meditative Musik ist. Ja.
Ja, und diese sehr betonten Drums, beziehungsweise die sehr abgetonten Schläge. Das ist ja auch geklatscht. Die Hände gelten noch nicht als Drums, glaube ich, obwohl vielleicht schon. Genau, also diese sehr, sehr betont, fast schon hart, muss man ja sagen. Mhm. Ne? Das ist ja nicht irgendwie locker dahin getrommelt, sondern da ist richtig Druck hinter.
Weil es ja auch eine ähnliche Vorgeschichte hat, sich im Flamenco ganz ähnlich wiederfindet.
Genau. Ich finde hier auch so schön, diese Kombination, wir haben ja gerade nur 15 Sekunden oder so reingehört. Das Stück ist über 9 Minuten lang, ne? Fast 10. Dieser Übergang zum Ritual, vom Lied zum Ritual, ja, ist da natürlich total stark, ne? Also man kann sich da auch schon sehr gut selbst vergessen, sag ich mal.
Dieser Gemeinschaftsaspekt ist sehr, sehr groß, sieht man auch auf diesen Konzertvideos, ne? Also, wo die Bühne fast das Publikum spiegelt oder umgekehrt. Es sind auch ähnlich viele Leute auf der Bühne. Das ist so ein großes gemeinsames Tanz- und Singfest.
Wir hatten gerade schon gesagt, MENA-Region relativ beliebt in den letzten Jahren mit Labels eben wie Habibi Funk zum Beispiel. Jetzt ist die Frage, findest du da überhaupt noch neue Sachen?
Da ist tatsächlich so viel veröffentlicht worden, und die Region ist so groß, dass man schon immer noch neue Sachen findet. Also an allen Ecken und Enden. Ich gestern und vorgestern erst zum Beispiel eine schöne Disco, Cosmic Disco Nummer aus Israel gefunden, die komplett unterm Radar geflogen ist von 78 irgendwie. Das Intro zu einem Musical, was aber nie auf der Musical-Platte gelandet ist und dann nur als Weißmuster erschienen ist. Also was kann einem immer noch passieren, zum Beispiel. Ja.
Natürlich hier auch ganz interessant ist, muss man sagen, über diese MENA-Region finde ich, dass du hast ja einen ganz großen Vorteil dadurch, dass du gelegentlich legst du auf, aber jetzt nicht hauptberuflich oder so. Mhm. Ich könnte annehmen, dass du dich eines Sounds auch nicht unbedingt so schnell tot hörst. Als DJ ist es ja schneller, dass man so denkt, ach ja, das kenne ich, das habe ich alles gerafft. Ja,
genau, aber wenn man wie ich, bei mir ist das einmal im Monat, so im Schnitt, würde ich sagen. Und das, da ist ja die Freude darauf, beim nächsten Mal zu gucken, ob der Sound denn tatsächlich auch im Club funktioniert und ob das so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich mache viel, also wenn ich Mazefale auflege zum Beispiel, mit Risto, das ist Back-to-Back und das ist ja nochmal was ganz anderes, weil man sich da gegenseitig beeinflusst und das fällt auch jedes Mal anders aus.
Du hast natürlich einen Drang, nach außen zu gehen mit deiner Musik oder mit dem, was du findest und deiner Sammlung, ne? Du hast ein...
Ja, das klar, ich suche ja nicht für mich selbst, sondern das hat wahrscheinlich jeder Plattensammler, dass das sowas, so ein Tick Missionarisches mitschwingt wahrscheinlich irgendwie.
Genau, das Vorführen auch der Musik, ne? Ich finde das immer spannend, dass es halt dann irgendwie ja da drin ist. Gibt es Sachen, die du für dich behältst?
Ja. Also wenn ich weiß, ich möchte einen Mix machen, dann halte ich die Sachen zurück, damit ich nicht vorher jemand anders ausgräbt zum Beispiel. Aber früher oder später kommen die natürlich ans Licht. Ich habe 2-3 Nummern, die ich auflege. Habe ich eine Tarnkappe auf dem Label.
ohne verraten zu wollen, was da in der näheren Zukunft oder so kommt, denken wir mal in den großen Mustern. Welche Pläne gibt es fürs Radio Orlog, für den YouTube-Kanal? Gibt es irgendwie auch mal die Idee, das zu institutionalisieren, das heißt entweder als Label zu machen oder halt an eine Radioinstitution ranzutreten und das sozusagen in den Rahmen zu machen, oder bist du lieber dein eigener Herr und sich fügen heißt lügen?
Ich glaube tatsächlich eher Letzteres. Ich habe eine Zeit lang ja für so einen französischen Internetradiosender Radio Raptisé regelmäßig Mixe gemacht und habe gemerkt, dass diese Regelmäßigkeit mich unter einen Druck setzt, den ich so nicht, das funktioniert nicht, ne? Also wenn, dann höchstens einmal im Monat, das würde vielleicht funktionieren. Ich habe schon drüber nachgedacht, ob ich nicht mal versuche, was zu machen, was man dann 3 oder 4 Online-Radiostationen anbietet. Und das läuft bei allen, das machen andere ja auch, das wäre eine Möglichkeit. Aber da ist kein großer Antrieb dahinter bei mir tatsächlich. Mhm. Für ein Label bin ich, glaube ich, zu verstrahlt. Ich bin kein guter Geschäftsmann. Das würde mich teuer zu stehen kommen, denke ich mal. Noch teurer, als es die meisten kleinen Labelmacher sowieso schon kommt, weil ich einfach überhaupt keine Ahnung von Geschäftsdingen habe. Und das,
ich sage nur Amen.
Es fällt mir so schon schwer, als Freelancer zu überleben. Das wird auch nicht dazu beitragen, meine Gasrechnung zu bezahlen dieses Mal. Dagegen spricht natürlich der Drang, diese Musik weitertragen und mitteilen zu wollen. Und also gerade ist die Idee da, mehr von diesen Mixen, die ich mache, dann tatsächlich als Tape zu veröffentlichen. Mhm. Also zu sagen, ich stelle die nicht einfach nur bei Soundcloud rein, sondern bevor ich die als Soundcloud reinstelle, mache ich ein Mixtape davon, ein richtiges physisches Mixtape, was ich die viel schönere Idee finde.
Was ja seit ein paar Jahren auch sogar möglich ist, ja. Weil eigentlich seit dieser, man muss schon sagen, durch harte Lobbyarbeit auch von Berghain aus Berlin halt vorangetriebene Umstellung des DJs als Künstler, gelten natürlich auch Mixkassetten mittlerweile als verkaufbar, also es sind künstlerische Produkte. Aber wir sind ja wieder in so einem Spannungsverhältnis von Aufführungsformen und Darbietungsformen, etwas, womit die nächste Künstlerin auch zu tun hat, die als letzte Platte heute kommt. Das ist nämlich Anadol und das Stück heißt...
Finde ich mit das Aufregendste, was in den letzten Jahren veröffentlicht worden ist. Ja. Beide Platten, so unterschiedlich sie sind.
Auf jeden Fall. Und genau, das Stück ist hier von der ersten Platte Uzun Avala und er ist Casio Havase. Genau, Anadol, bis vor kurzem noch in Berlin beheimatet, mittlerweile zurück in ihrer Heimatstadt Istanbul. Wie du schon angedeutet hast vorher, also wirklich das innovativste, einzigartigste, eigenwilligste, was in den letzten Jahren rausgekommen ist. Ich bin immer noch total hin und weg. Seit 2019, als es auf Pingu-Pung erschienen ist, Pingi-Pung, so heißt es.
Ein tolles Label tatsächlich.
Haben wir in der letzten Ausgabe mit Amsel, die wahrscheinlich vorher rauskommt, vor der hier, sonst bleibt dran. Genau, da gehen wir länger auf Pingi-Pung ein. Auf jeden Fall, total spannendes Label. Ist das, wir haben jetzt viel über Kontakte geredet und wie Musik entsteht und sowas. Das hier ist ja das beste Beispiel dafür, wie Musik synthetisieren kann. Man hört, unter Umständen hört man vielleicht sowas wie türkische Musik raus oder sowas wie Jazz oder, also man könnte jetzt ganz viele Sachen irgendwie nennen und gleichzeitig ist es total eins, also ganz neu. Das.
Aber ich glaube, dass die Anknüpfungspunkte schon das sind, was es so für doch so unterschiedliche Menschen so ansprechend macht, ne? Also was für uns Westeuropäer exotisch ist, ist natürlich für Menschen aus der Türkei ein Stück Heimat, was Warmes, wogegen für mich als Westeuropäer diese Heimorgel-Sounds was seltsam Warmes, Altes, gar nicht Exotisches sind, die sie aufnimmt. Mhm. Die sie aber auf eine noch viel, viel aufregendere, musikalischere Art und Weise einbindet, als das zum Beispiel so Alexander Arpeggio mit Otto macht oder sowas irgendwie. Ne? Das ist... ich glaube, das ist das Irre daran, dass da jemand mit einer offensichtlich sehr musikalischen Vergangenheit sich frei macht davon. Also ne, als würde ein Akademiemaler zu Wachsmalstiften greifen, ein bisschen.
Total, total. Das Ding ist auch, könntest du so, sag mal so Amazon-mäßig, gibt's ja immer dieses, die Platte, die Leute gekauft haben, haben auch Folgendes gekauft. Ich könnte niemandem ernsthaft, wenn er mir sagt, ich finde die Platte toll, sagen, ja, dann hör doch auch mal da rein.
Weil nee, es höchstens Aspekte weiter transportieren genau. würde.
Ja. Also es könnte eigentlich einem nur das Herz brechen.
Ja.
wenn man hofft, nochmal sowas zu finden. Das ist ungefähr so, wie als ich 2004 Franz Ferdinand in die Hand bekommen habe und alle meinten, ja, die klingen genauso wie Ecstasy.
Okay.
Und das nicht ganz aufgegangen ist. Also ein bisschen, aber nicht ganz. Oder wenn man Reggae hört und Leute sagen, hör mal in Madness rein. Weil die Synthetisierung ist dann in den Sachen dann wiederum so hoch, dass es eben schwierig ist, ne?
Ja, was aber tatsächlich auch, finde ich, auch ein super spannender Aspekt ist, dass das, was danach kommt oder vermeintlich etwas transportiert, was davor war, genauso eigentümlich sein kann und unvergleichlich wie das, was es vermeintlich synthetisiert.
Das lässt einen auf jeden Fall optimistisch in die Zukunft schauen.
Definitiv, ja.
Bei Anadol ist eben auch spannend, wie schon angedeutet. Sie hat auch nicht eine Verweigerungshaltung wie bei dir, sondern will unabhängig bleiben. Und in dem Falle heißt es, dass sie es nicht live aufführt. Ne? Mhm. Das ist natürlich eben genauso herzzerreißend oder Heartbreak-Moment, wie wenn man nach was Ähnlichem sucht. Andererseits hat sie aber eine Aufführungsform, das ist halt Auflegen. Und da legt sie so ganz, ganz geschickt Spuren eigentlich von dem, was sie interessiert. Und man kann, wenn man da reinhört, kann man, wenn man ganz lange im Kopf und ich weiß gar nicht, was man für psychedelische Drogen dazu nehmen muss, aber könnte man drauf kommen, wie Anadol dann Platten macht. Mhm. Du hast ja auch schon gesagt, zwei Platten, die sehr, sehr unterschiedlich sind, aber nicht an der Oberfläche, da haben die sogar viele Gemeinsamkeiten, aber dann, wenn man reingeht, ja schon ganz andere Songstrukturen nochmal, also da hat sie sich nochmal komplett verändert. Genau, die erste Platte heißt Uzun Havala, ist 2019 rausgekommen, die andere ist dieses Jahr rausgekommen, heißt Felicitas und auch auf Pingy Pung erschienen und kann man auch jedem nur empfehlen, sich die zu kaufen und alles von ihr zu kaufen.
Definitiv, ja. Also die eine, ich finde, das zweite Album ist halt deutlich psychedelischer, nicht tatsächlich. Abgelutschter Begriff passt da, ja. Aber irgendwie schon. Das erste reduzierter. Trotzdem könnten die Songs vom zweiten Album auch auf dem ersten stattfinden und vom ersten umgekehrt auf dem zweiten. Das ist das Irre daran.
Und dann wiederum nicht, das ist eine Handschrift, die sie sich mittlerweile mit zwei Platten, sie erscheint auch nicht sehr viel in anderen Kontexten. Also hat, glaube ich, jetzt auf dieser Pingy Pung 20 Jahre hat sie noch ein Stück, aber sonst ist sie sehr reduziert auch in ihrer Veröffentlichungsstruktur. Mhm. Ich fand das als letztes Stück eigentlich so stark, weil es sehr viel auf den Punkt bringt, was wir vorher besprochen haben.
Ja, sehe ich auch so, ja.
Und ich befürchte fast, dass wir zum Ende kommen müssen.
Es war mir eine große Freude.
Danke, dass du da warst. King Georg Zehnerkarte. Sundown on Speedo Hill ist die Kassette. Der Autor Earl Orlock. Radio bei Radio Orlock reinhören. Und sonst bis zum nächsten Mal bei der Zehnerkarte. Ciao, ciao.